Nach dem Erfolg von Wunschkonzert, der vielgelobten Fortsetzung Wunschkonzert Reloaded und dem fulminanten Abschluss der Trilogie Wunschkonzert Resurrection geht es nun weiter mit Wunschkonzert Retribution. Ab dem 13. Oktober in Ihrem Podcast-Feed.
If you've got a great idea but need the cash to make it go, well then you better start working on your elevator pitch.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte. Und ihr habt es schon gehört, es ist mal wieder Wunschkonzertzeit. Das bedeutet, wir lassen unsere ganzen konfusen, wirren, vielleicht auch etwas kreativen und verrückten Gedanken nicht nur kreisen, sondern wir plaudern sie hier hinaus, denn wir pitchen wieder Filme. Wir haben ganz viele Filmvorschläge, 3 Stück an der Zahl, für euch im Gepäck und 3 Filmideen. Das bedeutet, es sind 3 Menschen am Start. Neben mir, dem Christian, ist das Marius.
Guten Tag.
Und natürlich mal wieder Stargast Ecke. Hallo.
Hallöchen, Popöchen.
Auf deinen Pitch bin ich jetzt natürlich ganz besonders gespannt. Jetzt stellt sich irgendwie so ein bisschen die Frage, setzen wir das ans Anfang oder ganz ans Ende? Marius, was meinst denn du? Höflichkeit gebietet am Anfang, aber irgendwie so highlightmäßig ans Ende. Also ich bin mir nicht sicher.
Hat irgendjemand von uns einen Pitch, den er gerne ans Ende packen würde? Also der wirklich mit so einem Knall endet oder sowas komplett, wo wir aus den Latschen kippen. Also das sind tun natürlich die Erwartungen nach oben schrauben jetzt, aber man hat dafür den letzten Slot. Was sagt ihr?
Also ich habe auf jeden Fall einen richtigen Kracher. Ob der euch aus den Latschen haut, weiß ich aber nicht. Wahrscheinlich nicht.
Sollen wir dann alphabetisch vorgehen einfach?
Alphabetisch rückwärts oder vorwärts?
Das ist schwierig. Ja. Hast du eigentlich schon erklärt? Ja, ganz kurz, ne, worum es geht quasi.
Ja, das war Filmideen.
Ja, genau. Ich ärgere mich immer noch seit Folge Nummer 1 vom Wunschkonzert von vor 4 Jahren müsste es dann sein, dass ich dem ganzen Format keinen besseren Titel gegeben habe oder einfach geschrieben habe, wir pitchen Filmideen. Weil so verstecken wir unsere wirklich gute Idee, wie ich finde, für einen Filmpodcast hinter einem Namen, der nichts zu sagen ist und tun auch noch hinter Wunschkonzert immer ein Wort hinzufügen, was auch nichts aussagt. Passt vielleicht zu unserem Film mit denen.
Moment, wer hat denn damals diese Folge gemacht und hatte damals den Namensvorschlag?
Das war ich. Alle anderen waren strikt dagegen, sowas zu machen oder waren eher leicht genervt. Spätestens bei der Fortsetzung Wunschkonzert Reloaded war ein schon wieder zu hören. Und so geht das halt jedes Jahr, aber ich setze mich immer wieder durch, dass wir das hier machen.
Aber eher daraus begründet, dass das zumindest beim ersten Mal völlig frei war. Und ich habe ja angemerkt, so Kreativität im völlig luftleeren Raum ist zumindest für mich schwierig, dann lieber so ein paar Rahmenfaktoren, was es dann ja beim zweiten Mal gab, mit irgendwie eine Fortsetzung oder irgendwie oder anknüpfen und irgendwie einen Arthouse-Film
und
einen Blockbuster machen.
Also wir,
ja, von anderer Seite.
Was wir lernen ist, nächstes Jahr sitzt Marius dann hier mit 2 der anderen Stammgäste oder seinen Filmstudentenkommilitonen und macht mit denen diese Folge. Und dann drehen die komplett durch. Muss.
Auf jeden Fall gibt es nächstes Jahr ein weiteres Wunschkonzert, das können wir jetzt schon mal announcen. Freut euch auf die große Fortsetzung, aber jetzt würde ich sagen, geht's erstmal los. Wie gesagt, jeder pitcht einen Film, am Ende entscheiden wir, was die beste Filmidee ist.
Gut, dann, wie gesagt, machen wir alphabetisch. Und,
chronologisch geht auch.
Chronologisch, von alt zu jung, aber von damit auf jung. Jeden Fall ich dran. Und ja, ich werde jetzt hier gleich mal jeglichen Anspruch über Bord werfen, denn, liebe Leute, wir machen jetzt richtig Asche.
Ach so.
Ich habe ja auch erst kürzlich mit jemandem gesprochen, der so hier so ein bisschen Kulturmacher in Leipzig ist, einen Club hat und so ein bisschen Kulturveranstaltungen macht, und der hat auch gesagt, je höher der Anspruch, desto weniger Leute kommen. Das heißt, alles über Bord werfen, wir packen jetzt die richtigen Kommerzkanonen raus und machen ein Crossover, das, was in letzter Zeit sehr gut funktioniert hat, sei es jetzt bei Marvel, auch wenn es nicht direkt ein Crossover ist, aber diese ganzen Comicfiguren zusammenzuwerfen, das ist ja eine Art Crossover, oder bei Godzilla vs. Kong. Und da sind wir auch schon so in der ungefähren Richtung, die es geht, denn wir packen eine Marke aus, die bisher 2 Filme hervorgebracht hat. Der erste fantastisch, der zweite so, nämlich Pacific Rim. Dieser Film, um den es hier geht, den ich hier pitchen möchte, der spielt 4 Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils. Vielleicht können wir auch den einfach ausblenden, weil der war jetzt nicht so toll, aber jedenfalls spielt er danach. Die Welt ist wieder befriedet. Ach so, ihr solltet euch vielleicht, ihr kennt ja bei der Pacific Rim nicht, große Roboter gegen große Monster, die aus einem interdimensionalen Riss kommen. So lässt sich das zusammenfassen. So, die Welt ist wieder befriedet. Die Jäger, also diese großen Kampfpiloten, die werden inzwischen zur Unterhaltung in Gladiatorenkämpfen eingesetzt und es bahnt sich an, dass die auch in Konflikten zwischen verschiedenen Ländern inzwischen zum Einsatz kommen können. In Teil 1 hatten wir unseren Protagonisten Beckett, gespielt von Charlie Hunnam, der ist im zweiten Teil nicht mehr aufgetaucht. Den holen wir jetzt zurück, denn der ist gerade ziemlich billig als Schauspieler. Das heißt, wir haben schon mal eine Referenz zum ersten Teil wieder. Der ist auch unser Protagonist in diesem Teil hier. Er ist inzwischen Ausbilder und führt dieses ganze Jägergeschwader an, bildet, wie gesagt, auch junge Piloten aus. Darunter haben wir auch einen jungen Mann, der gespielt wird von Timothée Chalamet und eine Pilotin, die gespielt wird von Zendaya. Dabei bahnt sich dann auch so eine leichte Romanze an zwischen beiden. Und naja, wie es kommen muss, ein Erdbeben erschüttert die Erde, der Breach, also dieser Interdimensionsriss, wo die Monster rausgekommen sind, geht wieder auf. Diesmal sind es sogar zwei von diesen Breaches. Aus einem kommen die Kaijus genannten Monster, die sofort wieder Kurs auf die Städte der Menschheit nehmen, können gerade noch so aufgehalten werden, aber es kommen immer mehr und die Angriffe werden immer heftiger. Und aus dem anderen Riss, da kommt ein bisher unbekanntes Monster, eins, das ein bisschen anders ist und das auch Beckets besten Schüler, gespielt von Tom Holland, relativ schnell dem Erdboden gleich macht, während der versucht, ihn mit seinem Jäger anzugreifen. Naja, also Beckett, also Charlie Hunnam, nimmt selber wieder Platz in seinem alten Jäger. Dann kommt auch noch seine Co-Pilotin aus dem ersten Teil wieder zurück. Er muss mit ihr zusammenarbeiten. Auch da kommt so eine leichte Romanze. Die kämpfen zusammen gegen die Kaijus und das unbekannte Monster schließt sich dieser Truppe an in der finalen Schlacht. Es handelt sich natürlich um Godzilla. Wir kombinieren hier Pacific Rim mit Godzilla, bringen beide Franchises zusammen. Leute, ich sage euch, das wird ein kommerzieller Schlager, 700 Millionen Minimum bei vielleicht so 200 Millionen, 300 Millionen Produktionskosten. Wir haben wieder Guillermo del Toro wie beim ersten Teil auf dem Regiestuhl, Craig Fraser an der Kamera, Cameos von Idris Elba aus dem ersten Teil und von Ron Perlman auch aus dem ersten Teil. Riesenerfolg, sage ich euch.
Gut. Also du willst Geld machen. Das ist die Idee des Films.
Ja, yep, das ist okay. Genau, das ist die Idee und das ist das, was Hollywood schon immer angetrieben hat und das treibt auch diesen Film an.
Ja, lass das nicht den guten Martin Scorsese hören. Der hat gerade dafür plädiert, dass man doch bitte mal wieder die Kunst nach vorne stellen soll, um dem Franchise-Gedanken entgegenzuwirken.
Ja, wenn er das auch, dann kann er auch gern den Film machen, honorarfrei. Also, das ist kein Problem.
Also, ich weiß ja, auch wenn ich die beiden Filme nicht gesehen habe, der erste Pacific Rim kam immer sehr gut an. Ich wollte ihn auch immer schauen. Es ist Guillermo del Toros Antwort halt, wie du schon sagst, auf die Monsterfilme aus Japan, würde ich
ja schätzen. Ja, und auch so Neon Genesis Evangelion, genau, mit diesen großen,
ja, ich mein, Robotern. Ich meine, das ist ja so offensichtlich, ne? Mit den großen Robotern, genau. Und ja, die Leute, die ja Darin Platz nehmen. Ob jetzt die großen Themen von Neon Genesis Evangelion, wie irgendwie Depressionen und sowas daran da Platz fanden,
weiß ich jetzt nicht. Nein, wie gesagt, den Anspruch völlig über Bord werfen. Hier geht's einfach nur um Action.
Nicht mal im ersten Teil, ob Liebe. Das da irgendwie Thema war.
Nein.
Nur gut, hättest doch gleich ein Live-Action-Piece von Neon Genesis Evangelium pitchen können.
Habe ich nicht gesehen. Und
ist die Marke ist nicht zu kräftig genug, um zu viel Geld zu verdienen.
Allein Japan.
Ja, Japan.
Hat ein paar Menschen leben dort. Na gut. Dann hast du natürlich ein bisschen Name-Trocking bedient. Du warst schon bei ein paar Wunschkonzerten dabei. Du weißt, es funktioniert. Wenn man mal so beliebte Schauspielerinnen-Namen in den Weg schmeißt, du hast natürlich recht, Timothée Chalamet und Zendaya ziehen. Nicht nur Publikum, sondern auch auf jeden Fall bei meinem Filmgeschmack. Guillermo del Toro natürlich wieder auf dem Regiestuhl. Ich sehe nicht, dass die alle mitmachen würden. für eine bestimmte Summe vielleicht. Aber war nicht auch der Uprising, glaube ich, hieß der? Der hatte auch so einen komplett bescheuerten Titel.
Ja.
Ja, genau, das war der zweite Teil. Ja.
Ich glaube, der war ja auch nicht so wahnsinnig erfolgreich.
Naja, der hat 350 Millionen oder sowas gemacht, also es ging noch.
Ja.
Der war überraschend erfolgreich, habe ich in der Nachschau gesehen.
Also machst Name-Tripping, holst alle Leute da zurück, alles gut, aber warum denn Tom Holland da mit drin? Also ich weiß jetzt nicht, wie groß die Schauspielleistungen sein müssen in diesem Cockpit, aber
Also ich will ja jetzt nichts sagen, aber von all diesen Namen, die ja neben Charlie Hunnam, den sie wahrscheinlich für ein Apfel und ein Ei bekommen würdest, klar, fand ich Tom Holland noch am realistischsten.
Ja, realistisch schon, auf jeden Fall das schon, aber.
Ach komm, der Chalamet hat doch auch mal Bock auf so einen Blockbuster nach Dune.
Ja, ja,
Dune ist doch ein Blockbuster.
Deswegen macht er Dune. Na,
ja,
dafür
eben,
macht
aber
er doch Wonka.
Aber Dune ist ja noch so. Aber Dune ist ja noch so ein Arthouse-Blockbuster, so ganz schwer und philosophische Themen und so weiter. Und hier kann er einfach mal so richtig schön aus sich herausgehen und in einem, weißt du, so, das ist so sein Matrix, wird das.
Ja, warum ist Keanu Reeves, passt da auf jeden Fall noch irgendwie rein als Rolle?
Ja, den können wir auch noch reinbringen, natürlich. Der kommt dann als, der kommt dann und sagt, you're, shit, was war's auf der E3? Ach, jetzt habe ich den
Kick awesome,
verpasst. You're breathtaking.
Ja. Also so ein bisschen die Fortsetzung seiner Rolle aus dem SpongeBob-Schwammkopf-Film. Okay. ich habe gerade mal nachgeguckt, während du gepitcht hast, weil mich das dann doch interessiert hat, wer eigentlich die Rechte an Pacific Rim hat. Weil ich da jetzt schon wieder ein Problem
Warner,
gesehen habe.
Oder?
Und Pacific Rim und Godzilla liegen beide ja in der US-Distribution bei Warner. Das heißt, das würde funktionieren.
Ach so, das war natürlich. Ich meine, natürlich, damit kriegst du mich natürlich auch, ne? Wenn ich da Pacific Rim im Kino schaue und denk mir so, ja, ist alles ganz nett. Und auf einmal kommt das Godzilla-Theme und Godzilla kommt aus irgend so ein Wasser rausgekriegt und kämpft gegen die Monster. Da bin ich natürlich dabei.
Wichtige Frage fürs Marketing. Soll das im Vorhinein verraten werden, dass es ein Crossover ist, oder soll da eine Überraschung drin liegen und es soll erstmal nur als Pacific Rim 3 Reincarnation?
Ja, also das ist natürlich die große Frage und da müsste ich auch noch mal mein viel zu überbezahltes Marketing-Team fragen, was die dazu sagen. Ja, also ich fänd's natürlich gut, dass im ersten Teaser so am Ende so ein Schrei ertönt, der Fans an Godzilla erinnert, ja, und das zumindest anzuteasern. Ob wir das jetzt schon im Titel auf dem Poster unterbringen, das ist so ein bisschen die Frage. Vielleicht wäre dann noch irgendwie ein anderes Monster, was dazukommt aus dem Godzilla-Universum, so als die große Überraschung. Oder, keine Ahnung, Mecha-Godzilla halt, obwohl wir den ja jetzt erst vor kurzem hatten bei Godzilla vs. Kong. Aber ja, der Punkt ist einfach, Guillermo del Toro ist ja der große Spielzeugmeister, wenn man so möchte. Und jetzt stellt euch mal vor, wie sein Godzilla aussehen würde. Also was da für Potenzial liegt, wenn Guillermo del Toro jetzt einen Godzilla designen könnte. Das wäre ja nochmal ein ganz anderer Ansatz und ganz anderes kreatives Potenzial, was da schlummert.
Ja, aber hättest du mir Guillermo del Toros Godzilla angeteased, wäre ich sofort dabei gewesen. Da wäre ich sofort, hier, take my money. Ich würd mir eine Dollarscheine auf dich werfen und sagen, ja, nehm ich.
Mach ihn. Ja, aber ja, ich hab auch.
Aber so ein paar Feinheiten.
Also
Geld würde er wahrscheinlich machen. Oder er wäre ein großer Flop, das kann auch sein.
Nee, der würde funktionieren.
Das ist alles viel zu, alles überdimensioniert ist für die Marke, die eigentlich nur beim ersten Teil gezogen hat.
Naja, aber wenn du sagst, dass Guillermo del Toro zurückkehrt und so, also ich sehe da schon Potenzial für Geld machen. Also die Story ist natürlich wieder sekundär. Deswegen finde ich so ein bisschen auch hier diese großartigen Schauspieler ein bisschen verschenkt. Deswegen würde ich die einfach durch so Leute ersetzen, die so gerade ähnlich wie Charlie Hunnam so für ein Appel und ein Ei zu haben sind. Dann kannst du mehr Geld
fällt
in die Effekte stecken.
Fällt dir jemand ein oder sagst du
es einfach? Richard Madden.
Nein.
Ist jetzt komplett bescheuert, weil alle Leute unser Vorgespräch, wir haben im Vorgespräch über den neuen Bond-Darsteller geredet und da war Richard Madden so ein Name von wegen Superplus und ja, aber für die
Rolle
ist der
hier,
gut.
Hier, um auch ein bisschen so in the culture mit drin zu haben, komm, wir können diese Gemma Khan nehmen aus Eternals und dann...
Ja, zum Beispiel,
und dann nehmen wir noch einen, damit die Leute denken, dass der schauspielerisch anspruchsvoll ist, nehmen wir noch diesen Colman Domingo. So, und dann haben wir es. So, perfekt.
Ja, und wir holen auch nochmal John Boyega aus dem zweiten Teil zurück.
John Boyega holen wir auch noch zurück, genau. Der ist
Dave
auch
günstig
zu haben. Oh, Dave Bautista.
Obwohl, der ist teuer. Obwohl, der hat bei Knockout the Cabin auch mitgespielt.
Aber der will ja bei sowas nicht mehr mitmachen.
Hey, jetzt macht er nur noch Kunst und macht mit M. Night Shyamalan.
Ja, irgendeine Knebelklausel aus dem letzten Vertrag werden wir noch finden.
Ja, das finden wir immer.
Der hat halt 10 Minuten Screentime und dann stirbt er relativ schnell am Anfang. Der hat 3 Drehtage, das reicht.
Ach so, ja. Und dafür bekommt er dann die Hauptrolle in einem Oscar-Film noch von Warner zugesichert, der dann nie gedreht wird. Das klingt nach einem Plan.
Ich sehe, ich habe euch überzeugt, damit können wir eigentlich die Folge schon abbrechen.
Nein.
Ja, Warner Callers, ja.
Kannst du mal bei Warner durchklingeln.
Ja, ich mache weiter mit meinem Pitch und stellt euch vor, wir sind in Paris, der Jetztzeit, und ein Polizist läuft durch die Straßen von Paris, er begrüßt die Leute freundlich, alle sind gut drauf. Er sieht aber einen Banküberfall und er greift den Gangster, und in einer wahnsinnigen Verfolgungsjagd quer durch Paris schafft er es, in einem unfassbaren Bond-esken Verfolgungsjagd, wie gesagt, diesen Gangster zu überwältigen in seinem Alter. Eine unfassbare Leistung, denn er ist schon etwas älter. Und gerade als er sich feiern lässt, hört man einen Weckton. Niet, 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 niet. Und Steve Martin steht auf aus seinem Bett. Er zieht seine Polizeiuniform an. Sieht dann erst, oh verdammt, er ist zu spät für ein wichtiges Treffen, denn er ist eingeladen in ein Restaurant. Er macht sich also bereit und man sieht die gleiche Verfolgungsjagd durch Paris. Nur diesmal verfolgt er keinen, sondern er ist halt auf der Jagd nach seinem Termin, das in einem Restaurant stattfindet. Und wenn er in dieses Restaurant reingeht, dann sind noch andere Leute an diesem Tisch. Ein junger Herr, gespielt von Benedict Cumberbatch. Ein Japaner, der in Begleitung ist seiner Tochter und seinem Ziehsohn. Und ein Amerikaner, gespielt von Matthew Broderick, der einige skurrile Gadgets an sich hat. Und dann kommt eine ältere Dame raus und sie erklärt den anwesenden Menschen, dass sie doch bitte den größten Kriminalfall aller Zeiten lösen soll. Und damit wäre mein Pitch perfekt für Detectives. Das ist mein Film. Und wer sind die Menschen dort? Natürlich, Steve Martin spielt Inspektor Clouseau. Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes. Matthew Broderick, Inspektor Gadget. Und ein Japaner, wir müssen noch überlegen, wer. Und natürlich ist auch der Jüngere, der Ziehsohn, der Wichtige. Das ist nämlich Conan Edogawa, Detektiv Conan. Besser bekannt, ein japanischer Manga bzw. Anime. Also aufgereiht sind dort die größten Detektive, die Popkultur je zu bieten hat aus verschiedenen Kulturen. Und die müssen jetzt zusammen einen großen Kriminalfall lösen. Nämlich, die ältere Dame hat ihre Diamanten verloren. Sie sind gestohlen worden, man weiß es nicht. Es beginnt eine große Reise. Sie kommt nämlich eigentlich aus Großbritannien. Das heißt, sie müssen zurück nach Großbritannien, dort alles untersuchen. Sie versuchen natürlich gegenseitig zu überbieten mit ihren verschiedenen Sachen. Inspektor Gadget mit seinen Gadgets, aber er ist natürlich komplett konfus im Kopf. Conan muss natürlich immer wieder verstecken, dass er eigentlich das Mastermind hier hinter allem ist. Aber Sherlock Holmes findet es natürlich heraus, weil er ist Sherlock Holmes, er ist Benedict Cumberbatch Sherlock Holmes, er weiß alles. Und natürlich auch mit seiner arroganten Art ist das eigentlich alles unter seinem Niveau. Und Inspektor Clouseau ist auch dabei. Da übrigens noch, Steve Martin hat hier mal gespielt, aber die Filme sind sehr gehasst. Vielleicht kann man auch einen französischen Schauspieler dort nehmen. Naja, zumindest die Geschichte geht voran. Ein großer Kriminalfall muss natürlich von großen Autoren geschrieben worden. So einer bin ich nicht. Aber ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Es geht zum großen Finale und eine große Enthüllung. Wer war die alte Dame, die ihre Diamanten verloren hat? Miss Marple. Genau. Die natürlich alle anderen geprüft hat und hier an der Nase herumgeführt hat. Und der Bösewicht der ganzen Geschichte ist, in Anführungszeichen. Ja, die Details müssen noch ausgeklügelt werden, aber ich glaube, ihr habt einen großen Eindruck von dem, was Detectives im Sommer 2026 ins Kino bringt. Das große Crossover der Detektive.
Okay, wir haben heute die große Crossover-Folge. Ja, hättet ihr mir das gesagt, hätte ich auch einen Crossover gepitcht, aber gut. Ich finde die grundsätzliche Idee, finde ich, sehr gut. Sehr interessant. Ich tue mich schwer mit Steve Martin als Clouseau. Ich weiß, warum du Steve Martin unterbringen willst. Du könntest ja Steve Martin irgendwie noch als irgendwie in einer Nebenrolle unterbringen, so als versteht ihr noch. Und ich würde natürlich, weil er es in diesen französischen Parodien so gut gemacht hat, würde ich Jean Dujardin als Clouseau nehmen.
Oh ja, der ist gut. Ja.
Und japanische Schauspieler, wir müssen irgendwie einen jungen Japaner so Anfang, Mitte 20 finden, der so ein bisschen so dieses, was der Manga noch hat, mittransportieren kann.
Der Kon ist ja noch komplett jung, also muss einen Kinderschauspieler tatsächlich nehmen. Er ist ja eigentlich Shinichi Kudo, das wäre der Ältere quasi, der Teenager-Detektiv, und Kon ist der Kleine. Der Ziehvater, der könnte nur von einem großen japanischen Schauspieler gespielt werden, also Kogoro Mori, wäre dann...
Oder Ken Watanabe oder so, keine Ahnung.
Genau, an so Leute habe ich gedacht. Und Matthew Broderick habe ich genommen, weil der tatsächlich schon mal Inspektor Gadget gespielt hat.
Weil
wusste ich auch nicht, ja.
Matthew Broderick habe ich nämlich gedacht,
Warum kommt und der auch günstig zu haben, glaube ich.
Erst, ja, und dann habe ich gedacht, wie kommt denn jetzt auf Matthew Broderick? Aber ich finde es gerade gut, dass Matthew Broderick, finde ich, kann ich mir total in dieser Rolle vorstellen. Und wer war nochmal, genau.
Sherlock Holmes war Benedict Cumberbatch,
ja. Und aber du lässt Sherlock Holmes ohne Watson auftreten, richtig?
Naja, Watson hat natürlich einen Auftritt, wenn sie in Großbritannien sind. Ne?
Okay.
Dann kann er mal mithelfen und
weil wir wissen ja alle, dass Sherlock Holmes ohne Watson nur halb so gut ist. Wenn
und wir wollen natürlich auch alle unseren guten Martin Freeman sehen.
Ja, eben.
Hier nur in einer Nebenrolle zu sehen, ja. Okay. Miss Marple ist, könnte ich mir natürlich noch Judi Dench vorstellen.
Wäre eine Idee. Ich hatte, als du nur gesagt hast, ältere Dame, die ihre Klunker verloren hat, hatte ich zuerst Helen Mirren im Kopf. Aber ja, Judi Dench finde ich auch gut. Ja, wir müssen natürlich darüber reden, wir brauchen natürlich noch eine Motivation, warum Miss Marple die alle an der Nase rumführen will. Vielleicht so ein Redemption-Arc
oder sowas. Ja, das sind
auch
Kleinigkeiten. Auch der Fall und warum der jetzt so mega schwer ist. Man müsste sich ja den schwersten Fall aller Zeiten ausdenken, damit die großen Detektive da nicht genau drauf kommen. Es läuft allerdings darauf, dass sie natürlich die ältere Dame, auch Benedict Cumberbatch, natürlich komplett unterschätzen. Ne? Und natürlich nicht wissen, dass sie auch ein absolutes Mastermind ist. Weil Miss Marple, man weiß, ist natürlich eine der größten.
Ja, der Einzige, der sie nicht unterschätzt, ist natürlich hier der Teenager Conan.
Ja, der durchschaut sie natürlich, ja.
Und aber siehst du auch vor, dass sie sich so ein bisschen, anstatt dass sie zusammenarbeiten, dass sie sich gerade am Anfang eigentlich immer nur gegenseitig behindern?
Ja, natürlich.
Da kannst natürlich. Du natürlich enorm viel Witz, auch Comedy-Potenzial draus ziehen.
Sicher, wir haben einen Kriminalfilm, aber Humor ist natürlich an dieser Stelle gefragt. Ne? Also man spielt die ganzen Charaktere natürlich gegenseitig aus, mit Marple macht das natürlich auch perfekt. Und die ganzen Charaktere. Übrigens, falls ihr euch gefragt habt, warum der gute Hercule Poirot nicht dabei ist, der hier ganz fehlt. Ich möchte Kenneth Branagh nicht dabei haben.
Schade. Ich mochte ihn jetzt im neuen Hercule Poirot-Film.
Ja, nee. Er kann ein Love Affair mit Miss Marple haben,
aber so
für das ältere Publikum.
Wobei so der Hercule Poirot, der kann. Nein, aber Hercule Poirot, der nicht kommt, weil er keinen Bock hat, aber im Endeffekt der Handlanger ist von. Weil er keinen Bock mehr auf Kriminalfälle hat, aber dann im Endeffekt der Handlanger von Miss Marple. Das wär's doch.
Irgendwie so, ja, wo den Handlanger spielen würde. Für einen kleinen Gag ist er vielleicht auch so. Natürlich kann man an sich alle großen Detektivgeschichten mit irgendwelchen Sidekicks füllen oder mit kleinen Gags oder sowas. Das Potenzial für Gags ist riesig. Und den Kriminalfall kann ich bloß keine guten Kriminalfälle schreiben, sonst hätte ich euch jetzt irgendwas präsentiert. Ihr müsst euch das halt denken, dass da große Katze und Maus spielt.
Ja, wir brauchen noch mal jemanden wie Agatha Christie, die so eine Geschichte gut konstruieren kann. Und dann brauchen wir noch jemanden, der auch noch gute Dialoge dazu schreiben kann.
Da sind wir auch schon bei Regie und Ähnlichem, was natürlich auch eine gute Sache ist.
Jetzt bin ich gespannt, wen du da auf den Regiestuhl setzen willst.
Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Ich will tatsächlich, aber ich glaube, er würde von seinem Stil nicht abrücken, aber es wäre eine Geschichte vom Kreativitätsgrad für Wes Anderson.
Auf gar keinen Fall.
Das wird immer schlimmer hier.
du reitest deinen Pitch immer weiter nach unten. Mir ist gerade ein Name in den Kopf gekommen.
Ja, einer auf gar keinen Fall.
Und doch Kenneth Branagh.
Nein.
Kenneth Branagh auf keinen Fall,
jetzt
aber vor allen Dingen.
Jetzt lach nicht, an wen ich gedacht habe. Ich habe an Ruben Östlund gedacht.
Schwierig, ja.
Ach nee, dann nimm lieber die Coens oder sowas.
Ja, die Coens, die können sowas machen. Tim Burton kann auch mal wieder einen guten Film machen.
Nee, dann wird, nee, das passt
nicht. Nee, kann er nicht.
Das passt nicht. Wird wer noch einer hier,
Ich wollte auch nicht so Namen wie Denis Villeneuve. Natürlich würde er das fantastisch machen, aber
bei Denis Villeneuve kann doch auch kein Krimi, kein so leicht fürs Krimi.
Warte mal. Aber er kann
Kuriositäten,
wenn du an sein Frühwerk denkst.
Wie wär's denn mit Danny Boyle?
Oh, seit Yesterday auch schwierig. Ja, aber auch leichtfüßig, ja, könnte man sich überlegen. Es gibt noch so ein paar Namen auf jeden Fall. Ich komme bloß nicht auf den Namen, den ich nicht auf jeden Fall will. Wie heißt denn der Typ nochmal?
Ryan Johnson.
Solange der es nicht macht, ist es mir egal.
Ach, was ist denn hier eigentlich mit Benedict Blanc?
Benoit Blanc. Den will er erst recht nicht haben in seinem Film.
Ja, was hat der gemacht?
Ja, das ist der aus Knives Out. Daniel Craig.
Ach so, Daniel Craig, nee.
Daniel Craig da dabei.
Ja, Daniel Craig kann, wie gesagt, auch gern so ein dass er irgendwie zu Hause mit Hugh Grant sitzt und sich irgendwie die Einladung durchliest und sagt, nee, ich habe keine Zeit oder sowas. Das ist von mir aus. Aber
das ist gut, so eine Montage am Anfang, wie sie alle dahin
von allen, die
werden
abgesagt haben.
Und dann siehst du so Hercule Poirot, der absagt, und ihr Bernard Blanc, der absagt.
Ja, und andere noch. Haben wir irgendwelchen Deutschen eigentlich? Großen deutschen Detektiv.
Götz-George
Schimanski.
Ja, genau, irgendein Tatortkommissar, der da sitzt und so.
Nein, oder Klaus-Theo Gärtner als Matulla oder so. Nein, das versteht ja kein Mensch. Also.
Schimanski holen wir per KI wieder zurück. Das ist so. So, aber ich muss jetzt hier mal ein bisschen Gegenwind geben, weil mich überzeugt das nicht, okay. Marius. Nee? Also du hast es zwar natürlich, also du hast mir hier so eine schöne Grundidee gepitcht, ja. Auch wenn jetzt hier natürlich das sehr viele alte weiße Egos aufeinandertreffen. So, aber. Ja, die Grundidee, die Prämisse, was darüber hinausgeht, dich hier so rauszureden mit, ja, da sind ja irgendwie Diamanten gestohlen und so weiter. Also irgendwie musst du mir doch sagen, zumindest an welche Orte die es versteppt, ja. Wie der Plot grundlegend konstruiert ist, dieser Kriminalfall. Du kannst mir doch nicht einen Kriminalfilm pitchen, ohne grundlegend mir diesen Kriminalfall zu erläutern.
Nein, er findet natürlich an verschiedenen Orten statt. Wie gesagt, wir fangen an in Paris, dort treffen sie sich. Dann geht's nach Großbritannien auf das Anwesen der Miss Marple quasi, um dort Nachforschung zu erstellen. Dann bekommen sie vielleicht Hinweise, dass die Klunker gestohlen worden sind, und bei einem großen Verbrechersyndikat, da haben wir noch eine Idee für so einen Verbrecher quasi, der gespielt werden kann, der aber eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat und sich komplett fragt so, hey, warum sind die alle hinter mir her? So nach dem Motto, dann reisen wir vielleicht in die USA irgendwie in Slums von Detroit oder so. Sehe ich die auf jeden Fall auch. Also, dass die an Orte kommen, auch die vielleicht abseits ihres normalen Terrains sind, ne, damit sich der Humor auch
so
Humor entwickelt.
Also, du willst so richtig Fish out of water Prinzip willst du anwenden.
Ja, genau. Man hat diese Prämisse, man hat diese Charaktere, und dann kann man auch all in gehen. Dann kann man sie wirklich reinwerfen in Geschichten und in Situationen, die nicht zu ihm passen eigentlich, genau. Aber du, wenn du von mir jetzt den kompletten Kriminalfall hören willst, von A nach B und einen perfekten Twist und
Nein, aber zumindest so grundlegend irgendwas, was mich reinzieht. So. Aber mein Grundproblem, was ich da sehe, ist, wie diese ganzen Ego-Köpfe zusammenarbeiten sollen. Also sollen die dann auch die ganze Zeit,
ja, weil sie nicht weiterkommen.
Alle vier zusammen mit dabei sein? Oder hast du eine Person, auf der der Fokus liegt, dein Einstieg liegt jetzt so darauf,
ja, genau.
Dass,
auf
Clouseau irgendwie.
Ich habe gedacht, das wäre der Anfang, machst du das klar. Wir sehen das alles aus der Perspektive von Inspektor Clouseau. Weil er ist die Figur.
Die langweiligste Figur.
Ja, deswegen ist er der Protagonist, weil er stolpert immer in die Sachen rein. Er kann ja selber nix. Und deswegen sehen wir ihn immer, und er kommt halt irgendwo an durch Zufall, und dort ist dann auf einmal Sherlock Holmes und Inspector Gadget, die irgendwie was Komisches machen, und er stolpert halt von einer Situation in die andere, kann am Ende auch gerne der große Held sein, aber zumindest haben wir halt als Figur jemanden, der ahnungslos ist und mehr so in die Situation reinstolpert, wie wir als Zuschauerin ja auch.
Und wie willst du einem westlichen Publikum, offensichtlich ist das ja ein Film für Personen über 40, 50 Jahren, wie willst du denen die Faszination oder die Figur des Conan begreiflich machen? Ja, so ein kleiner japanischer Junge, der ein Mastermind ist?
Christian, stell dir die alle in diesem Restaurant vor, ne? Du hast ja auch gerade One Piece gesehen mit den Introducings und sowas, ne? Und da dieser Film natürlich over the top ist auch so ein bisschen, hat jeder so ein kleines Introducing. Das heißt, die Kamera geht um diesen Tisch herum, man sieht Sherlock Holmes und dann zack, kurze Rückblende, ich bin Sherlock Holmes, bla 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 bla. Die Kamera geht weiter, ich bin, und dann ist die Kamera erst auf den Ziehvater, auf Kokoromori, geht nach unten, ich bin Conan Edogawa, und dann sieht man, also ganz kurz wird natürlich jeder umrissen, weil die Japaner vielleicht auch nicht wissen, wer Inspektor Clouseau ist, oder Amerikaner nicht wissen, wer
Sherlock Holmes
ist. Miss Marple.
Gut, dann bringen wir doch noch Klaus-Theo Gärtner als Batulla rein.
Also es gibt natürlich wahnsinnig viele kreative Ideen, die der Regisseur oder die Regisseurin sehr gerne dort einfließen kann. Ich pitche ihn hier nur. Ich liefere euch die Grundidee, das Gerüst.
Aber dann brauchst du ja wirklich,
wahnsinnig viel Potenzial.
Dann brauchst du ja wirklich einen Regisseur, der viel mit visuellen. Da bin ich ja schon wieder bei sowas wie, okay, ich mag Guy Ritchie und Matthew Warren nicht so, aber da bin ich ja in der Richtung wieder.
Nee, also Leute, die ihren Zenit vielleicht noch nicht überschritten haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein sehr gute Laune-Film ist, dass das zum Beispiel der Regisseur hier von Wonka und Paddington macht.
Paul King,
genau. Also das soll ja jetzt kein tiefes Drama oder sonst was am Ende werden, sondern wirklich ein fluffiger, visuell opulenter Film mit gut Budget und ein Crossover halt, genau. Und man könnte es so toll vermarkten in verschiedenen Kulturen und alles. Also Geld sehe ich da auf jeden Fall auch.
Das haben sie bei The 355 auch gedacht.
Also ja, es soll auf keinen Fall ja so Oceans-mäßig, dass irgendwelche nicht seine Charaktere aufeinandertreffen. Die kennt man ja alle. Und teilweise, wie gesagt, wurden sie auch schon gespielt mit Sherlock Holmes oder mit Inspector Gadget von Matthew Broderick. Ich wusste es auch nicht. Ich hab Bock auf den Matthew Broderick
Inspector Gadget. Wann hat er den denn gespielt?
Boah, Anfang Nullerjahre oder 90er-Jahre, ich müsste nochmal kurz schauen.
Ja gut, als er noch ansatzweise eine Karriere hatte. In den letzten, wobei, ich habe ihn ja dieses Jahr nochmal gesehen in No Hard Feelings.
Weil ich sag's ja, 1999 gibt's eine Realverfilmung.
Okay, mit Matthew Broderick.
Ja, Herr Rösch, ich würde sagen, lassen Sie mal Ihren Ideenzettel hier, wir melden uns, ja? So, bitte die nächste rein hier. Ja,
die Zeit ist noch nicht reif dafür, ich merke das.
Ja.
Ecke, bitteschön.
Ja. So, jetzt kommt hier meine Premiere und wie gesagt, hätte ich gewusst, dass die beiden Herren hier Crossover präsentieren, hätte ich mir eine Crossover-Idee aus dem Rippen geleiert. So muss es jetzt ein Pitch, ein anderer Pitch sein, der mir schon ewig rumschwirrt. Allerdings habe ich gerade gemerkt, ich habe einen konsequenten Fehler bedacht. Ich habe nicht über die Schauspieler nachgedacht.
Machen wir gleich zusammen.
Anyway, wir machen jetzt etwas, was ja angetrieben durch Bohemian Rhapsody wieder im Trend liegt, nämlich Musikfilme über Musik. Und das größte Problem von diesen Musikbiopics, sei es Bohemian Rhapsody, Elvis zuletzt und ich gehe auch davon, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody und ich gehe auch davon aus, dass Bob Marley daran kranken wird. Der Einzige, der da so ein bisschen nicht dran gekrankt hat, war Rocketman, ist, dass nicht wirklich gezeigt wird, wie eng die Musik mit den Personen, die dahinter stecken, verzahnt ist. Daher machen wir jetzt einen Film, der auch sich nicht wie Bohemian Rhapsody, Whitney Houston und so weiter, wie eine Abfilmung eines Wikipedia-Eintrags über 30 Jahre Bandgeschichte anfühlt oder Musikergeschichte, sondern wir konzentrieren uns, und da wird jetzt Marius aufschreien, wir konzentrieren uns auf die Entstehungsphase eines Musikalbums. Und warum ausgerechnet es zu Fleetwood Mac und Rumours sein soll, erkläre ich euch an folgendem Beispiel. Also, was ist alles passiert, als sie gerade dabei war, nach ihrem Album Fleetwood Mac dieses neue Album Rumours aufzunehmen, was eine Popplatte werden sollte. Mick Fleetwood trennt sich von seiner Frau Jenny. Ebenso lassen sich John und Christine McVie, beides Bandmitglieder, voneinander scheiden. Lindsey Buckingham und Stevie Nicks, die als Liebespaar 2 Jahre zuvor in die Band gekommen sind, trennen sich. Nicks trennt sich von Buckingham zugunsten von Mick Fleetwood, der eine Affäre mit Stevie Nicks anfängt. Christine McVie beginnt eine Affäre mit dem Stammbeleuchter der Band und schreibt über ihn den Song You Make Loving Fun. Zumindest gehen alle anderen Bandmitglieder davon aus. Buckingham schreibt aus Wut über die Trennung von Nicks und wie sie danach mit Mick Fleetwood anbandelt, den zornigen Song Go Your Own Way. Stevie Nicks schreibt hingegen Dreams. Alle schreiben Songs übereinander und gegeneinander und müssen dann gemeinsam dafür sorgen, dass sie bestmöglichst vertont werden. Da liegt enorm viel Potenzial aus Mischung aus Streit und Musik als das verbindende Element zu inszenieren und man kann die Songs so wunderbar direkt in die Narrative verzahnen. Und ich sag mal so, wir können dann auch noch so Sachen einbauen, weil die sind belegt wie Alkohol- und Drogenexzesse. Ich glaube, Mick Fleetwood hat mal gesagt, es gab eigentlich keinen Tag, wo nicht jemand breit oder auf Droge im Plattenstudio war, in einem der 4, wo sie aufgenommen haben. Das sind dann die Hauptschauplätze, das sind namentlich die Record Plant Studios in Sausalito, die Wally Haller Studios in Los Angeles, die Criteria Studios in Miami, das Davian Recording Studio in Hollywood. Und wie bauen wir den Film auf? Natürlich, der Film beginnt damit, dass sie auf Tour sind nach ihrem letzten Album, sich so langsam diese Konflikte aufbauen und dann wie ein Dominostein, die das anfängt zu auseinander zu bröckeln, also das Privatleben von ihnen, während sie gerade dabei sind, anfangen, ihre neue Platte aufnehmen zu wollen und dann der Songwriting als Verarbeitungsprozess und die künstlerische Entstehung des Songs als Vehikel, um die Emotionen, die man sich nicht traut, miteinander auszusprechen, rauszulassen. Und dann noch den Kampf mit dem Plattenstudio, das Album rauszubringen und was die erste Single sein soll und was sie dann untereinander noch Hahnkrämpfe haben, weil Stevie Nicks auf keinen Fall möchte, dass Go Your Own Way die erste Single wird, weil Go Your Own Way ziemlich offensichtlich eine bitterböse Abrechnung mit ihr ist. Und wie dann Don't Stop als erster Song genommen wird, der so ein bisschen in diese Versöhnungsrichtung geht, der mit als letztes aufgenommen wird. Und als letztes wird natürlich The Chain aufgenommen, weil es der einzige Song ist, wo alle gemeinsam letztendlich dran mitgewerkelt haben. Und der Film endet dann damit, dass sie auf ihr erstes Konzert gehen in der Rumors-Tournee und als Öffnungsstück The Chain spielen und dann kommt der Abspann und dann kommt irgendwie noch die obligatorische Texttafel. Warum ich...
Die obligatorische Texttafel.
Ja, okay. Ist doch obligatorisch für Musik-Biopics, dass sie mit einer Texttafel enden. Weil irgendwann, ich will ja einen komprimierten Ausschnitt haben. Der Vorteil ist, der Film müsste dann auch nicht 2,5 Stunden lang sein. Ich würde so 105 Minuten anpeilen als knackige Länge.
Allein das Album geht auch schon.
Das Album geht 50 Minuten, wenn du alle Songs drin hast. Und dann noch verzahnen und drumherum die Narrative. 100 bis 110 Minuten sollten ausreichen, freut sich auch die Plattenstühle. Budget wäre auch nicht so teuer, weil du musst nicht die bekanntesten Schauspieler nehmen. Wir gehen ganz amerikanisch vor. Wir suchen uns aus talentierten Nachwuchsdarstellern oder die aus, weil die sind alle so Anfang 30. Also Mick Fleetwood, den müsste man mit einem erfahrenen Schauspieler besetzen. Die anderen könnte man mit so N20ern, Anfang 30ern besetzen. Die möglichst denen ähnlich sehen und auch bereit sind, den Akzent nachzuahmen. Wir haben ja auch bei Austin Butler gesehen, dass das mit Elvis gut funktionieren kann. Er war ja das Beste an dem Film. Da sind sich ja alle einig, egal wie man den Film fand. Und wer sollte Regie führen? Ja, fürs Drehbuch brauche ich natürlich jemanden, der diese Konflikte sehr gut herausarbeiten kann. Und der sehr messerscharfe Dialoge liefern kann. Da ist mir natürlich als erstes Aaron Sorkin in den Sinn gekommen. Und weil das schon mal gut geklappt hat mit The Social Network, wäre mein Wunschregisseur, aber der wird's dann wahrscheinlich für Netflix machen, das fände ich nicht so cool, wäre David Fincher. Der da im Ganzen auch noch einen visuellen, düsteren Stil geben könnte, der das ein bisschen untermauert, durch welche Schattenseiten sie da gehen. Alternative wäre Danny Boyle als Regisseur, einfach weil ich...
Ja, dann bin ich eher bei Danny Boyle.
Weil das sehr frisch inszenieren kann.
Ich weiß nicht, ob Fincher so... Also für mich klang das jetzt trotz allem Konflikt eher nach so gute Laune, vor allem was die Musik betrifft. Und ich glaube, da ist Fincher nicht der richtige Mann für. Aber auch hier... Also, ich bin nicht in der Geschichte von Fleetwood Mac drin. Ich sehe so ein bisschen das Problem... an die Rechte zu kommen, weil so eine Schlammschlacht zu inszenieren und gleichzeitig die Musik von denen zu lizenzieren, klagen die denen nicht den Arsch weg? Oder
naja, sie haben ja
sehr, halt kriegst du überhaupt die Rechte?
Naja, sie haben halt ziemlich offen selbst darüber gesprochen, was passiert ist. Also ich glaube, der Einzige, der damit ein Problem haben könnte, gut, Stevie Nicks und Christine McPhee liebt ja nicht mehr, aber der Einzige, der damit ein größeres Problem hat, weil er sich ja auch immer wieder mit der Band verworfen hat, weil Lindsey Buckingham. Das könnte man darin lösen, dass man den Film aus seiner Sicht erzählt.
Ja, das ist auch so eine Frage, aus welcher Sicht erzählt man den?
Stevie Nicks könnte mit De-Aging sich selber spielen.
Nein! Nein, wir nehmen... da könnte ich mir zum Beispiel hier so... ich könnte mir Jennifer Lawrence zum Beispiel vorstellen als Stevie Nicks, um mal einen bekannten Namen noch mit reinzuschmeißen.
Also das ist natürlich das Problem, es ist nur die drittbeste Geschichte, wie ein Album zustande gekommen ist in der gesamten Geschichte, der Musikgeschichte. Und die Gründer leben halt noch teilweise. Das heißt, wie Christian schon sagt, die werden den Arsch wegklagen, beziehungsweise es wird gar nicht dazu kommen. Oder sie nehmen sich selber so viel Mitspracherecht raus, dass das alles ein bisschen verwässert, wie bei Queen. Das ist natürlich problematisch. Wenn die alle tot sind, dann können wir gerne nochmal drüber reden.
Ich habe da einen Kontakt.
Und alle außerhalb der USA musst du und alle jüngeren Leute musst du natürlich erstmal erklären, wer Fleetwood Mac überhaupt ist. Und wer quasi, also wie die an diesen Punkt gekommen sind, dass sie sich komplett zerstritten haben. Wenn du da die Leute reinwirfst und die alle hassen sich, beziehungsweise der eine bandelt mit dem anderen an, dann weiß überhaupt gar keiner, warum ist das jetzt so schlimm oder warum. Also du müsstest in Rückblenden oder sowas erstmal alles aufrollen und das kriegst du nicht in 100 Minuten hin, würde ich sagen. Das ist tatsächlich ein langer Film, den du da pitchst.
Ich sehe auch so ein bisschen das Problem, was ich jetzt vor dem geistigen Auge habe, wir sehen da jetzt fünf, sechs Leute oder so, die sich die ganze Zeit streiten und Affären miteinander anfangen und sich wieder voneinander trennen und sich betrügen und hintergehen und so weiter. Und wir empfinden die alle als Arschlöcher, weil die sich so verhalten und weil wir gar keinen empathischen Bezug zu denen haben.
Und du musst aufpassen, dass die ganzen Sachen nicht zum Stichwortgeber einfach für die Songs werden. Ja. Dass sie sagt so, ich hasse dich, Lindsay. Und dann fängt halt go your own way gegen Buckingham, ne?
Nee, Buckingham gegen nix. Also
gegen
Buckingham.
Nix. Okay, also irgendwie, ich hasse dich, Stevie, und dann schreibt er halt go your own way. Und dann, ich hasse dich so und so. Und dann hört man den anderen Song. Oder ich lieb dich, bla bla bla. Und dann kommt der andere Song. Also das ist einfach so Mamma Mia-mäßig einfach so. Mhm. Ein Stichwort kommt aus dem Song und dann, boom, kommt der Song.
Willst du es dann als Musical inszenieren, ist die Frage.
Nein, es soll ein Drama, Biopic-Drama sein mit hohem Musikanteil, aber es soll eher in die Richtung, ja, Rocketman war ja schon fast ein Musical, aber es soll eher in die Richtung gehen, dass das vor allem, was mir ja bei Bohemian Rhapsody auch so gefehlt hat, dass gezeigt wird, wie sie an den Songs dann arbeiten, wie die Ideen kommen, die ist ja offensichtlich, weil das entsteht aus diesen zwischenmenschlichen Beziehungen, und wie sie dann aber gemeinsam daran arbeiten müssen, diese Songs zu verfeinern, dass das neben den Konflikten zwischen den Figuren der Hauptankerpunkt der Erzählung ist.
Ich meine, das sind ja das, was bei Rumors entstanden ist, ist ja der Gipfel der Gefühle quasi oder Emotionen, und daraus ist das Album entstanden. Das heißt, man muss halt schon irgendwie, woher kommt man eigentlich, quasi erzählen. Mhm. Was ich halt als schwerstes sehe. Ja, genau. Und man muss natürlich einen Cast finden, der miteinander sowohl Chemie hat, als halt auch nicht.
Also, genau, das ist halt auch.
Weil das ist natürlich alles super schwierig. Das sind halt Freunde über Jahrzehnte, die sich verworfen haben. Das ist ja auch ein Problem, wenn du jetzt ein Pink Floyd Musical, ja, im Leben nicht, aber im Film machen würdest. Du musst halt, das ist halt unfassbar schwierig, das darzustellen, weil es eigentlich in der realen Welt natürlich über Jahrzehnte gewachsen ist, dieses Potenzial an Kreativität, aber auch an Feindschaft. Schwierig an sich, natürlich eine tolle Geschichte, ne, wie das Album entstanden ist, das heißt ja nicht umsonst Rumors. Und das ist natürlich eine super interessante Geschichte. Ich würde da eher eine Miniserie draus machen, um ehrlich zu sein. Du hast jede Folge einen Song. Wie viele Songs hat Rumors?
10, glaube ich. 10 oder 11.
Aber zumindest sowas, das würde ich mir, und als Abschluss halt, würde ich vor allen Dingen Go Your Own Way nehmen, weil es der bekannteste ist und damit musst du rausgehen. Aber an für sich interessante Geschichte, ob der Film das richtige Format dafür ist, weiß ich nicht. Christian.
Ja, die Idee mit einer Miniserie finde ich tatsächlich auch gut. Für mich ist es halt, also ich stecke nicht drin. Also ich kenne natürlich ein paar der Songs, wahrscheinlich sogar die meisten Songs, aber für mich klingt das nach so einer Geschichte für Musiknerds. Und nicht in so einem Mainstream-Bereich, wie wir Rocketman und Bohemian Rhapsody haben. Deswegen weiß ich nicht, ob da das Geld nicht etwas besser in andere Sachen hätten investieren können. Aber wenn Netflix die Kohle gibt für eine Miniserie, dann, oder Disney, also dann wäre das doch dann könnte man das doch machen vielleicht. Also es kommt halt echt darauf an, wie du die Geschichte inszeniert, wenn es nicht nur die ganze Zeit ist, irgendwelche Leute zicken sich im Studio an und hintergehen sich die ganze Zeit und
betrügen sich. Sonst wird es auch so Lindenstraße-mäßig, ne? Mm. Einfach so.
Genau.
Irgendwie so.
Genau, das musst du vermeiden. Und dass du halt irgendwie einen empathischen Bezug zu den Figuren dann trotz allem herstellst, auch wenn so eine Unsympathie überall herrscht.
Weil sonst wird dir der Arsch weggeklackt.
Ja. Naja, aber sonst funktioniert das auch fürs Publikum.
Naja, wenn alle Arschlöcher sind, dann sind es halt alle Arschlöcher. Ja. Aber, das ist also ja auch irgendwie gewachsen. Also die haben sich ja mal
coole oder interessante Arschlöcher sein.
Das ist ja das Wichtige. Die haben sich ja alle mal gemocht wahrscheinlich am Anfang der Bandgeschichte. Und das ist auf jeden Fall interessant, aber auch sehr schwierig. Wer hat denn Rocketman gemacht? Dexter Fletcher, ne?
Mhm. Aber den habe ich auch nachgedacht.
Nur ja, visuell war der auf jeden Fall interessant. Gut, wir haben unsere drei Pitches, wie heißt der Film eigentlich? Rumors dann, oder?
Der Film würde Rumors heißen, klar.
Ja, passt natürlich, ja. Rumors, Detectives und Pacific Rim 3.
Ja, Pacific Rim 3, aka,
Die Monster sind Londlos.
Godzilla, genau. Uprising.
Ja, aber gut, wir wollten ja nicht verraten, dass Godzilla vorkommt.
G. Uprising.
Pacific Rim 3 Ultimate oder so.
Das klingt nach Videospiel, ja. Oh, da kannst du die Marke natürlich auch weiter noch melken, ne? Dass da irgendwelche Videospiele rauskommen, so Super Smash Brothers Klone. wo du mit Godzilla und so kämpfen kannst, großartig. Ja.
Oh Gott, das wird, nein, so weit gehen wir gar nicht, nehmen. Aber ich würde sagen, wir stellen mal zur Abstimmung, wer von diesen drei Filmen den Zuschlag erhalten soll.
Ja.
Wo machen wir das denn am besten? Bei Twitter ist das Engagement nicht ganz so groß. Können wir auf kindertagesstätte.com eine Umfrage einrichten?
Ja, kann man machen.
Dann machen wir das doch und bei Instagram verlinken wir dann auch da drauf.
Also gegen früher zumindest mal bei WordPress mal gucken.
Ja, irgendwie kriegen wir das
irgendwie kriegen schon. Wir schon, ja.
Genau, also haltet einfach mal bei kinotagesstätte.com Ausschau oder bei Instagram, wo wir ja jetzt auch seit einiger Zeit sind.
Ihr seid bei Instagram?
Natürlich, also
okay, wenn die Folge nicht bis zum Schluss, dann müssen wir unser Instagram-Manager nochmal fragen, was da los ist.
Aber wir kriegen da mehr Likes als auf Twitter.
Das also, ist auch nur schwer.
Das stimmt. Aber was eher, glaube ich, an Twitter das Problem ist.
Du darfst unseren TikTok-Account machen.
Nein, ja. Ach, kein TikTok-Account.
Dann kannst du da überall Tito-Mac-Musik drunter legen.
Und dazu tanzen.
Die Kino-Tagesstätten-Tanz.
Oh Gott, bitte nicht. Himmel.
Ich bedanke mich auf jeden Fall für die vielen kreativen Ideen, natürlich von Ecke. Dein Moment, du darfst nochmal
sagen. Achso, ja, ich bedanke mich, dass ich diesen Pitch, der seit Ewigkeiten in mir rumschwirrt, dann doch auch mal hier präsentieren durfte. Es hat mich sehr gefreut. Ich fand auch eure Pitches sehr interessant, obwohl ich einen klaren Sieger habe, für mich persönlich von eurem.
Okay, willst du es jetzt verraten oder erst nach
Nein,
der Aufnahme?
Ich möchte die Zuhörer nicht beeinflussen.
Also nochmal vielen Dank, dass du mit teilgenommen hast. Übrigens jetzt der Vorteil, wenn jetzt eine Verfilmung tatsächlich dieser Geschichte kommt, dann kannst du dich da reinklagen,
ja,
dass du die schon mal vorher hattest.
Deswegen
machen
wir das eigentlich.
Ja. Das ist ja, genau. auch danke dir, Marius, für deinen Vierfach-Crossover.
Gerne. Ich möchte die Zuhörer beeinflussen. Detective war das Beste, das wurde dafür.
Ja, und jetzt überlegt nochmal da draußen, was ihr wirklich sehen wollt. Wollt ihr irgendwelche weißen Egos sehen oder wollt ihr lieber riesige Monsterkloppe sehen?
Deswegen ja, steht dann gerne für den großen Kapitalisten, ist okay.
Ja, so. Man muss auch mal gierig denken. Gier ist geil. Und dann verabschieden wir uns hier an der Stelle und hören uns nächste Woche wieder.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.